Der Geschäftsclan weißer Männer in Somalia mag wie ein Jux wirken, wie das Hirngespinst eines Grüppchens neokolonialer Exzentriker. Aber ihre Träumerei hatte mehr Substanz, als man meinen könnte. Das Somalia der 90er Jahre und des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts widersprach tatsächlich einigen Grundannahmen über die Funktionsweise eines Staates und einer Volkswirtschaft. Abgesehen von der Sorge über die humanitäre Notlage im Bürgerkrieg, war es ein soziologisches Rätsel, wie das Leben ohne Staat weitergehen würde. Somalia verwandelte sich in einen Ort, an dem man sich ansehen konnte, wie sich die Menschen anpassten, um einen Staat ohne Staat zu entwickeln. Gelehrte beobachteten, dass das Ende des Staates nicht zum vom Hobbes beschriebenen Krieg aller gegen alle geführt hatte. Somalia schien ein Kategorienfehler zu sein. Konnte es wirklich eine Wirtschaft ohne Staat geben? Wäre der Staat ein erforderlicher Bestandteil, erklärte ein Wissenschaftler, dann könnte die somalische Wirtschaft nicht existieren. Doch die somalische Wirtschaft existierte nicht nur, sondern es geschah etwas noch Bemerkenswerteres. Sie entwickelte sich besser denn je. Die ersten Hinweise darauf, dass es in Somalia eine Wirtschaft ohne Staat gab, waren in den 90er Jahren erkennbar geworden. Nach dem Zusammenbruch der Regierung wuchs das Bruttoinlandsprodukt und die Exporte stiegen ebenso wie die Investitionen. Sogar die Lebenserwartung erhöhte sich. Libertäre Wissenschaftler sahen in Somalia einen einzigartigen Testfall für die Staatslosigkeit als nachhaltige Bedingung. Somalia hat keine Zentralregierung, schrieb einer von ihnen, aber der Privatsektor hat Governance-Mechanismen entwickelt, um das Vakuum zu füllen. In einer Dissertation mit dem Titel »Geld ohne Staat« wurde die außergewöhnliche Tatsache beschrieben, dass der somalische Schilling noch lange nach dem Verschwinden der Zentralbank und des Finanzministeriums als Tauschmittel und Wertspeicher funktionierte. Tatsächlich stabilisierte sich der Wert des Schilling gegenüber dem Dollar und die somalische Währung wurde in benachbarten Ländern für den Güteraustausch verwendet. Ein deutscher Anarchokapitalist ging vermutlich am weitesten und sammelte Geld für die Übersetzung der Werke von Ludwig von Mises, Friedrich Hayek und Hans-Hermann Hoppe ins Somalische. Ihre Schriften sollten den Einwohnern von Mogadischu dabei helfen, der Gefahr zu entgehen, auf den Weg zur Knechtschaft zu geraten, womit er die Wiederherstellung des Zentralstaates meinte. In einem viel zitierten Artikel erklärte ein junger Ökonom namens Peter Leeson, Somalia gehe es ohne Staat besser als unter dem früheren diktatorischen Staat. Leeson behauptete sogar, das Land könne als Muster für die Bewältigung anderer hartnäckiger Probleme dienen. So werde das westafrikanische Sierra Leone möglicherweise durchaus davon profitieren, wenn man zuließe, dass dort der Staat zusammenbricht und Anarchie entsteht. Leeson sah eine historische Parallele zur Entwicklung in Angola im 19. Jahrhundert. Dort habe eine umfangreiche Exportwirtschaft, einschließlich des Handels mit Sklaven, dauerhaft funktioniert, obwohl die Eigentumsrechte nicht von einem Staat durchgesetzt wurden. Es war unbestreitbar, dass Somalia besonders gut für das Überleben unter den Bedingungen der Entstaatlichung gerüstet war. Zum einen hatten weder die Kolonialverwaltungen noch die postkolonialen Staaten jemals versucht, den Großteil der Bevölkerung in ihr System von Bildung, Besteuerung und Registrierung einzubeziehen. Die Italiener hatten begonnen, die Infrastruktur eines modernen Staates zu errichten, aber die Briten hatten keine großen Mühen auf sich genommen. Da es keine Bodenschätze gab, die sie tiefer ins Hinterland hätten locken können, waren die Kolonisten an der Küste geblieben. Sie versuchten nicht, das Landesinnere zu entwickeln und unternahmen keine großen Anstrengungen, um die einheimische Bevölkerung, die keine Neigung zeigte, sich lange am selben Ort aufzuhalten, zum Christentum zu bekehren oder sesshaft zu machen. Das Vermögen der nomadischen Gruppen bestand in ihren Herden, und sie zogen unentwegt auf der Suche nach Weideflächen und Wasser für ihre Tiere durch das Land. Der postkoloniale somalische Staat kümmerte sich ebenfalls nicht groß um die Nomaden, sondern konzentrierte sich auf die städtischen Zentren. Als der Staat verschwand, war der Übergang daher nicht so abrupt, wie er in anderen Ländern gewesen wäre. Es entstand ein Markt für politische Dienstleistungen und es kam zu einer Kommodifizierung des Kriegsherrentums. Das Territorium wurde eigentlich nicht entstaatlicht, sondern es entstanden zahlreiche Miniaturstaaten. Ein Mosaik aus fließenden, hochgradig lokalisierten Gemeinwesen, die teilweise auf traditionellen Autoritätsbeziehungen und teilweise auf Hybridregelungen beruhten. Die Verwandtschaft war ein Teil des Kitts, der das Land zusammenhielt. Die Familienbande sind auch in anderer Hinsicht eine Erklärung für das Paradox des Wohlstands ohne Staat. Jene, die in wohlhabendere Länder flohen, schickten oft Geld an ihre Verwandten in der Heimat. Das andernorts erworbene Einkommen, insbesondere das Geld, das die vielen in den Golfstaaten arbeitenden Somalier verdienten, trug unverhältnismäßig viel zum Wohlstandszuwachs in Somalia bei. Bei denen, die in westlichen Ländern Zuflucht fanden, konnte ein Teil der Geldsendungen aus Sozialhilfebezügen und anderen Transferzahlungen bestehen. Ironischerweise half also ausgerechnet der Sozialstaat dabei, das vermeintliche anarchistische Wirtschaftswunder zu subventionieren. Aber die von den Libertären erzählte Geschichte wies Lücken auf. Sie ignorierten oder verschwiegen die Tatsache, dass die nach dem Zusammenbruch des Staates erfolgreichste Region Somalias jene war, in der man rasch neue staatliche Strukturen errichtet hatte. Wenige Monate nach der Auflösung des somalischen Zentralstaats erklärte die Islamische Republik Somaliland im Norden des Landes ihre Unabhängigkeit. In dieser Region, deren Grenzen denen des ehemaligen britischen Protektorats entsprachen, wurde die Sicherheit am schnellsten wiederhergestellt und die Fundamente des Staates stabilisierten sich rasch. Derselbe Wissenschaftler, dessen Arbeit über die Wirtschaft ohne Staat den Anstoß zu weiteren libertären Studien gegeben hatte, wies darauf hin, dass der de facto Staat Somaliland in deutlichem Gegensatz zum Süden Somalias Ministerien hatte, Entwicklungsplanung betrieb und, wenn auch geringe, Steuern und Gebühren einhob. Während Van Nottens Ehefrau für die Staatslosigkeit des Territoriums ihres Clans warb, um ausländische Investoren anzulocken, gab es diese Staatslosigkeit in Wahrheit kaum. Tatsächlich hatte ihr Clan im Jahr 1991 an der Konferenz teilgenommen, auf der Somaliland ins Leben gerufen worden war. Mitglieder des Clans dienten als Vizepräsidenten in der Regierung. Somaliland ist ein eigentümlicher Ort. Obwohl das Territorium wie ein Staat funktioniert, wird es als solcher von den Vereinten Nationen nicht anerkannt, weshalb Somaliland auch als ein Land, das es nicht gibt, bezeichnet worden ist. Dennoch flößte die Wiederherstellung der staatlichen Institutionen den Investoren Vertrauen ein. Die mangelnde Anerkennung durch die Vereinten Nationen hinderte den französischen Erdölkonzern Total nicht daran, Millionen in die Sanierung eines Öllagers zu investieren. Im Gegenzug gestand die Regierung dem Unternehmen ein Monopol auf den Vertrieb von und die Versorgung mit Erdöl zu. Die fehlende internationale Anerkennung hielt 5 Fluglinien und 5 private Telekommunikationsfirmen nicht davon ab, innerhalb von 10 Jahren nach Entstehung des neuen Staates Niederlassungen in der Hauptstadt Hargeisa zu gründen. Somaliland hat auch mit einer eigenen Art von altmodischer Politik experimentiert. Im Dezember 2002, 6 Monate nach Van Nottens Tod, kehrte das Ungeheuer der Demokratie, wie er es genannt hatte, an das Horn von Afrika zurück, als 500.000 Einwohner an der ersten Mehrparteienwahl in der Region seit den 60er Jahren teilnahmen. Seitdem haben mehrere freie Wahlen stattgefunden, die einen reibungslosen Machttransfer zwischen Parteien mit unterschiedlichen Programmen ermöglicht haben. In den Augen vieler Beobachter ist die Entwicklung Somalilands eine übersehene Erfolgsgeschichte, aber keine der geordneten Anarchie, sondern eine der dezentralisierten Demokratie, die aus einem Konflikt hervorgegangen ist. Die Hafenstadt Berbera an der Küste von Somaliland verkörpert das Entwicklungsmodell, das am besten funktioniert. Es ist die größte wirtschaftliche Erfolgsgeschichte in der Region. Seit mehr als 1000 Jahren treffen Güter aus dem Inneren Afrikas dort ein, um in den Mittleren Osten und von dort aus weiter nach Süd- und Ostasien sowie über das Rote Meer nach Kairo, Alexandria und Europa gebracht zu werden. In der Zeit des britischen Protektorats diente Berbera als Hauptstadt der Kolonie. Nach der Unabhängigkeit verwandelte es sich in einen typischen Brennpunkt des Wettbewerbs zwischen den Blöcken im Kalten Krieg. Die Sowjets bauten einen Kai, die Amerikaner einen anderen. In den 80er Jahren erzielte das noch intakte Somalia 3/4 seiner Deviseneinnahmen mit Exporten, die über diesen Hafen liefen. Nach dem Zusammenbruch des Staates in den 90er Jahren exportierte Berbera mehr als im vergangenen Jahrzehnt. Im Juni 2021 wurde ein neuer Hafenterminal eröffnet, der mit einer Investition von einer 500 Millionen Dollar aus Dubai errichtet worden war und die größten Schiffe der Welt aufnehmen kann. Die Betreibergesellschaft hat mit Somaliland eine Vereinbarung geschlossen, die es ihr erlaubt, den Hafen 30 Jahre lang zu betreiben. Im Gegenzug erhielt Somaliland 65% der Anteile an der Anlage. Außerdem gibt es Pläne, in der Nachbarschaft eine Freizone einzurichten, in der ausländische Unternehmen Fabriken errichten können. Das reiche Emirat Dubai hielt in den Jahren der Staatslosigkeit die somalische Wirtschaft am Leben. In Dubai ansässige Unternehmen bauten Mobilfunknetze und mobile Zahlungssysteme auf. Einheimische Unternehmer oder Rentiers, die ihre Dienste pro Glühbirne in Rechnung stellten, installierten in Dubai gekaufte Stromgeneratoren in den Häusern. Von somalischen Transportunternehmen geleaste Flugzeuge wurden abends in Dubai geparkt. Es waren bereits zahlreiche Somalier als Arbeiter in die Golfstaaten gegangen. Jetzt kam der Golf zu ihnen. Das Erfolgsrezept für die Globalisierungsära schien nicht in der somalischen Clanstruktur, sondern eher darin zu bestehen, sich in einen Vorposten Dubais zu verwandeln.